Deutschlandfunk Nova. Update mit Rahel Klein.
Das Abkommen zwischen Israel und der Terrororganisation Hamas hat wohl bei vielen auf der ganzen Welt Erleichterung ausgelöst und auch große Hoffnung.
Wir beten zu Gott, dass es friedlich abläuft, ohne dass die Waffenruhe gestört wird und dass wir wohlbehalten in unsere Häuser zurückkehren können, so Gott will. Dass Hilfe eintrifft, dass wir die Leichen einsammeln, bergen und ehren und zu unserem normalen Leben zurückkehren können.
Das hat Fatih al-Haddad unseren Kollegen der ARD gesagt. Er ist aus Gazastadt in den Süden des Gazastreifens geflohen und hofft auf die Waffenruhe, die zum Teil dieses Deals gehört. Ebenso wie der Austausch von Geiseln und Gefangenen. Wann genau dieses Abkommen jetzt umgesetzt wird und was das für Israel, aber auch für die Terrororganisation Hamas bedeutet, damit beschäftigen wir uns gleich hier. Und wir müssen über Rahmen reden und Scheibenkäse.
Es gibt ein Rezept der New York Times, was gerade sehr steil geht, dass man Instant-Rahmensuppe nimmt und dann kommt unter anderem ein halber Teelöffel Butter rein und mindestens eine Scheibe von diesem ganz schnöden und eigentlich auch ziemlich widerlichen Scheibenkäse.
Sagt Martin Schütz aus dem Deutschlandfunk Nova-Team, ob das eine gute Idee ist, Instant-Rahmen mit Schablettenkäse und Butter zu pimpen, das erfahrt ihr auch heute hier am Mittwoch, dem 22. November. Ich bin Rahel Klein, schön, dass ihr zuhört.
Deutschlandfunk Nova.
Eine viertägige Feuerpause, deutlich mehr Hilfslieferungen nach Gaza und ein Tausch. 50 Geiseln aus den Fängen der Hamas gegen 150 palästinensische Gefangene, die in Israel inhaftiert sind. Das sind die Eckdaten dieses Abkommens zwischen Israel und der Terrororganisation Hamas.
יש קצת תקווה, קמנו עם קצת תקווה, אבל עם התקווה הזאת יש המון פחד וחששות.
Es gibt Hoffnung. Heute sind wir etwas hoffnungsvoller aufgewacht. Aber die Hoffnung ist auch mit viel Angst und mit vielen Befürchtungen verbunden. Das ist eine schreckliche Verlosung. Wir wissen nicht, wer unter diesen 50 ist und wir befürchten, dass sie getrennt werden könnten.
Das sagt Umir Lotam, ein Angehöriger der Geiseln, und er hofft, dass auch Teile seiner Familie unter denjenigen sind, die freikommen sollen. Was dieser Deal bedeutet und was er vor allem auch für den weiteren Kriegsverlauf bedeuten könnte, darüber spreche ich jetzt mit unserem Korrespondenten in Israel, mit Björn Dahke. Björn, wie ist denn die Lage aktuell in Israel und Gaza? Gab es heute nochmal Beschuss, bevor die Feuerpause in Kraft tritt?
Ja, ziemlich heftigen sogar. Wir sehen das auf Fernsehbildern von Gaza, dem Norden des Gazastreifens. Da sieht man eigentlich eine Rauchsäule über Stunden hinweg. Das deutet auf weitere Angriffe hin. Die israelische Armee hat auch am Vormittag nochmal ein Video gezeigt. Das soll den Häuserkampf in Gaza zeigen. Soll auch zeigen, wie da in der vergangenen Nacht mutmaßlich Ziele der Hamas getroffen wurden aus der Luft, auch von Schiffen. Also es wird da weiter gekämpft. Gleichzeitig gibt es weiterhin auch Angriffe aus dem Gazastreifen auf Israel. Raketenalarm auch heute wieder im Süden des Landes. Und auch ganz im Süden des Landes, also am Roten Meer, gab es heute Alarm. Dort haben mutmaßlich die Houthi-Rebellen aus dem Jemen einen Marschflugkörper abgeschossen. Also eine richtig, richtig große, richtig gefährliche Rakete, die konnte allerdings auch abgefangen werden.
Also heute noch viele Kämpfe. Wie sieht jetzt der Zeitplan dieses Abkommens aus? Soll eine Feuerpause geben? Geiseln sollen freikommen. Wann könnte das passieren?
Morgen früh. Die Hamas hat angekündigt, um 9 Uhr deutscher Zeit solle diese Feuerpause in Kraft treten. Von der israelischen Armee haben wir das jetzt noch nicht gehört. Sieht auch nicht danach aus, als ob die das offiziell verkünden wird. Es wird dann einfach so sein, man hört dann um 9 Uhr vielleicht auf, auch zu schießen. Also man setzt das dann einfach um und kündigt das nicht groß an. Allerdings müssen ja ein paar Sachen noch geklärt werden. Es läuft so eine Einspruchsfrist. Also es werden ja palästinensische Gefangene im Gegenzug für die Hamas-Geiseln freigelassen. Und da gibt es noch so eine Widerspruchsfrist von Terroropfern in Israel, die da ihren Einspruch einlegen können. Muss man erstmal abwarten. Deshalb morgen früh könnte es losgehen.
Wie nimmst du die Stimmung in Israel im Moment wahr? Ist da eine gewisse Erleichterung zu spüren, weil es jetzt diesen Deal gibt? Oder tritt diese Erleichterung erst ein, wenn wirklich Geiseln freikommen?
Ja, also es gibt diese Hoffnung. Wir haben jetzt ja auch gerade einen Angehörigen gehört. Hoffnung ist da, dass dieses Abkommen kommt und dass da noch was folgt, dass es also mehrere Abkommen noch geben kann, dass alle Geiseln freikommen, denn man muss ja sehen, also wenn das jetzt klappen sollte, kommen 50 frei, 50 von ungefähr 240, also ganz viele Familien werden weiter mit dieser Ungewissheit leben, ob ihre Liebsten überhaupt noch leben, wo sie im Gazastreifen sind, wann sie freikommen, also da gibt es noch mehr Fragezeichen, als es Antworten gibt, und Ob auch das, was jetzt vereinbart wird, ob sich da alle Seiten dran halten, ist auch völlig offen.
Hm. Eine Frage des Überlebens ist auch eine Feuerpause für ganz viele Menschen im Gazastreifen. Wie wichtig ist diese Feuerpause und auch das Versprechen, mehr Hilfslieferungen nach Gaza zu lassen für die Menschen, die dort sind?
Naja, es ist ein Durchatmen. Auch da bin ich so ein bisschen zurückhaltend. Das ist jetzt nicht die große Wende in diesem Krieg, aber es verschafft den Menschen dort ein bisschen Luft, dass sie vielleicht mal 4 Tage keine Angriffe hören. Tag und Nacht sind da ja die Angriffe der israelischen Armee zu hören, sind Explosionen zu hören und das macht ja was auch mit Leuten. Mhm. Dann, dass jetzt Hilfe reinkommen soll. 300 Lastwagen mit Hilfsgütern sollen jetzt jeden Tag reinkommen. Ich weiß noch nicht, wie das logistisch funktionieren soll, denn der einzige Grenzübergang, der momentan offen ist, ist für so eine Abfertigungszahl überhaupt nicht ausgelegt. Wenn es klappen sollte, ja, dann ist das natürlich eine gewisse Erleichterung. Wichtig wäre eben, dass die Stromgeneratoren in Gang kommen, dass die Abwasserpumpen wieder funktionieren. Denn also ich habe da Zahlen gehört von den Vereinten Nationen. In diesen Schulen sind ja vor allen Dingen sehr viele Menschen, die sich dort in Sicherheit gebracht haben. Da teilen sich 150 Leute eine Toilette, 700 Leute eine Dusche. Man kann sich vorstellen, was das für Zustände sind. Wenn jetzt mehr Hilfe reinkommt, könnte das eine gewisse Erleichterung sein. Mhm. Aber auch da abwarten.
Kann man schon sagen, was dieses Abkommen, dieser Deal für den weiteren Kriegsverlauf bedeuten könnte?
Im besten Fall der Einstieg für weitere Abkommen, dass man eben weitere Geiseln oder alle Geiseln frei bekommt, dass man auch die Feuerpausen verlängert. Aber der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanyahu hat ja gestern auch zu Beginn der Kabinettssitzung ganz klar gemacht, der Krieg geht weiter. Also die Feuerpause maximal 10 Tage, aber danach wird weiter gekämpft. Die Kriegsziele sind weiterhin, die Geiseln frei zu bekommen und die Hamas zu zerstören. Netanyahu verspricht den Menschen hier in Israel, dass sie in Zukunft auch wieder in Sicherheit und Ruhe schlafen können. Und viele Menschen sind momentan hier nicht in ihren Wohnungen. Im Norden an der Grenze zum Libanon, im Süden an der Grenze zum Gazastreifen mussten Zehntausende ihre Wohnungen verlassen, können bis heute daher nicht zurück, weil es nicht sicher für sie ist. Und da sagt Netanyahu, wir kämpfen so lange, bis ihr wieder nach Hause könnt.
Sagt Björn Dacke, unser Korrespondent in Israel. Mit ihm habe ich über allen News rund um das Abkommen zwischen Israel und der Hamas gesprochen. Danke dir, Björn, für das Update.
Deutschlandfunk Nova. Update.
16 Milliarden Euro. So viel könnte Deutschland in den nächsten Jahren sparen, wenn wir eine Zuckersteuer einführen würden. Also eine Steuer auf Cola, Limos, Energydrinks zum Beispiel. Sowas gibt's schon in vielen Ländern, bei uns bisher nicht. Sprechen wir jetzt drüber mit Ann-Kathrin Horn aus unserer Deutschlandfunk Nova Nachrichtenredaktion. Ann-Kathrin, 60 Milliarden, das sagt eine neue Studie. Das klingt ja erstmal viel.
Ja, 16 Milliarden, muss ich kurz korrigieren. Also bis zu 16 Milliarden.
Was habe ich denn
Euro.
Gesagt? Ich dachte,
60
ich hätte.
60 hast du gesagt.
Nee, ich habe 16, meinte ich aber. Aber gut,
genau,
ja.
Genau, meintest du, genau. Also 16 Milliarden, dass wir da klar sind.
1,6, genau. So.
Bis zu 16 Milliarden, genau. Ausgerechnet haben das Forschende unter anderem aus München. Die haben für ihre Studie durchgerechnet, wie viel Geld die Volkswirtschaft sparen würde, je nachdem, welche Art von Zuckersteuer man auf Getränke einführt. Und sie sagen, je nach Art der Steuer kann man in den nächsten 20 Jahren 10 bis 16 Milliarden Euro sparen.
Okay.
Das läuft dann so. Durch eine Zuckersteuer werden Zuckergetränke ja teurer. Leute kaufen dann seltener solche Getränke oder die Hersteller stellen ihre Rezepte um auf weniger Zucker. Und dann haben laut der Rechnung weniger Menschen Übergewicht und Diabetes. Und es gibt auch weniger andere Krankheiten, die durch Übergewicht und Diabetes begünstigt werden.
Aber es klingt jetzt nach einer relativ simplen Rechnung. Ist das wirklich so einfach? Also Zuckersteuer gleich weniger Krankheiten?
Es gibt einiges an Studien dazu, zum Beispiel aus Großbritannien oder auch aus Mexiko. Da wurde dann geschaut, wie viel Limo und Cola wurde getrunken, bevor es dort eine Zuckersteuer gab und wie viel, nachdem dort die Zuckersteuer eingeführt wurde. Und da zeigt sich, dass die Menschen im Schnitt seitdem tatsächlich weniger Zucker zu sich nehmen. Und auch die Zahngesundheit von Kindern hat sich teilweise verbessert. Allerdings gibt es bisher nicht so viele Erkenntnisse dazu, wie viel Übergewicht und Diabetes so eine Steuer verhindert.
Aber generell kann man, glaube ich, ja schon sagen, dass es viele gute Argumente für so eine Zuckersteuer gibt, oder?
Ja, gibt's auch schon in vielen Ländern, in sehr vielen Ländern. Die neue Studie sagt, wenn süße Getränke wie Cola und Limos in Deutschland pauschal 20% mehr kosten würden, dann würden die Menschen im Schnitt pro Tag 1 Gramm weniger Zucker zu sich nehmen. Zweite Möglichkeit wäre, dass sich der Preis individuell danach richtet, wie viel Zucker jeweils in einem Getränk drin ist. Das ist in Großbritannien so. Und das hat da dazu geführt, dass die Hersteller ihre Rezeptur geändert haben und viel weniger Zucker reinmachen. Zum Beispiel finde ich sehr interessant, in Fanta und Sprite ist in Großbritannien nur noch halb so viel Zucker drin wie in Deutschland. Und wenn man diese Art von Steuer macht, dann könnte das laut der Studie in Deutschland im Schnitt dazu führen, dass die Leute 2 Gramm weniger Zucker pro Tag pro Person essen und noch viel weniger bei Männern unter 49 und bei Jugendlichen.
Wie viel Gramm Zucker essen und trinken wir denn so pro Tag? Weil 1 bis 2 Gramm klingt jetzt ja erstmal nicht so viel.
Genau, also im Moment im Schnitt ungefähr 95 Gramm pro Tag. Mhm. Das sind umgerechnet ungefähr 30 Zuckerwürfel, so viel es auch in einem Liter Cola drin. Mhm. Die Weltgesundheitsorganisation sagt, wir sollten nur 25 bis 50 Gramm pro Tag zu uns nehmen. Zucker aus Obst ist okay, aber eben kein reiner Zucker wie in Limos oder Süßigkeiten und so weiter. Das sind dann nämlich sogenannte leere Kalorien. Die bringen dem Körper nur Kalorien, aber keine Nährstoffe. Und das bringt dem Körper am Ende eher ungesundes Übergewicht.
Wenn die Forschenden jetzt sagen, so eine Zuckersteuer wäre gesundheitlich sinnvoll, wie wahrscheinlich ist das, dass die auch in Deutschland irgendwann mal kommt?
Also es gab tatsächlich schon mal eine bis 1992, mhm. aber im Moment ist es eher unwahrscheinlich, dass eine eingeführt wird. Also die Weltgesundheitsorganisation und auch die Deutsche Diabetesgesellschaft und andere Medizingesellschaften, die fordern das zwar immer wieder, aber die Bundesregierung setzt da auf Freiwilligkeit. Die Hersteller sollen selbst dafür sorgen, dass bis Ende 2025 weniger Zucker, aber auch weniger Salz und Fett in Lebensmitteln drin sind. Und bei ein paar Produkten wird jetzt auch schon tatsächlich weniger Zucker reingemacht. Zum Beispiel bei Kinderjoghurts und Getränken für Kinder. Aber bei Cola und bei Limos, da wurde der Zucker auf der freiwilligen Basis bisher in Deutschland nur um ungefähr 2% reduziert.
Eine neue Studie zeigt, in Deutschland könnte viel Geld gespart werden, wenn Limos und Cola mehr kosten oder wenn Hersteller ihre Rezepturen stark verändern würden. Allerdings ist das im Moment eher eine theoretische Berechnung. Infos dazu hatte Ann-Kathrin Horn aus unseren Deutschlandfunk Nova Nachrichten. Danke dir, Ann-Kathrin.
Deutschlandfunk Nova. Update.
2022, also das vergangene Jahr, war ein historisches, ich glaube, man kann es so sagen. Jedenfalls, wenn man sich den weltweiten Konsum von Instant-Nudeln ansieht. 121 Milliarden Portionen sind laut der World Instant Noodles Association, ja, die gibt es, verputzt worden. So viel wie nie zuvor. Martin Schütz aus der Deutschlandfunk Nova Redaktion. Es klingt nicht nur viel, es ist unfassbar viel.
Absolut, das sind 4-mal mehr Portionen Instant-Nudeln, als weltweit Pizzen gegessen wurden. Und das finde ich schon richtig, richtig krass. Und eine der beliebtesten Instant-Nudeln, also die Ramen-Nudelsuppe, die feiert in diesem Jahr auch noch 65. Geburtstag.
Hör auf.
Also historisches
Happy
an historischem.
Happy Birthday.
Ja, also die hat Momofuku Ando entwickelt. In seiner Autobiografie beschreibt er, wie er auf die Idee gekommen ist. Er hat nach der Niederlage im Zweiten Weltkrieg in seiner Heimat Japan so viele Menschen hungern sehen, dass er ein einfaches und schnell zuzubereitendes Nudelgericht auf den Markt bringen wollte. Denn sein Credo war: Frieden herrscht, wenn Nahrung ausreicht. Ja.
Da muss ich mal länger drüber nachdenken, weil das hat sicherlich viel Wahres. Und mittlerweile sind seine Ramen-Nudeln ein globaler Trend, kann man sagen, oder?
Ja, aber laut dem Guardian werden immer noch die meisten Ramen- und Instant-Nudel-Gerichte dort gegessen, wo es eine lange Geschichte des Nudelkonsums gibt. Fernab von Italien. Also global werden am meisten solcher Gerichte in Indien, in China, in Indonesien, Vietnam und Japan gegessen. Sind im Alltag in Asien einfach nicht wegzudenken. Aber auch in den USA boomt aktuell der Verzehr. Das von Momofuku Ando gegründete Unternehmen hat angekündigt, dass es bis 2025 eine komplett neue Fabrik in den Staaten bauen will, damit sie die Nachfrage in Nordamerika besser decken können. Wobei man auch sagen muss, dass der amerikanische Geschmack die Gerichte des japanischen Herstellers schon ziemlich verändert.
Inwiefern?
Ja, weil es beispielsweise in den Staaten auch eine Variante American Breakfast gibt, die man dort anbietet. Mhm. Also eine Mischung aus den Aromen von Ahornsirup, Pfannkuchen, Würstchen und Ei.
Lecker.
Und auch die New York Times, die hat einen Trend ausgelöst, weil ihr Perfect Instant Ramen Rezept momentan total gefeiert wird.
Jetzt bin ich neugierig. Ist es mit oder ohne Ahornsirup?
Es ist komplett ohne Ahornsirup. Es ist im Grunde Standard Instant Ramen Suppe. Wahlweise mit pochiertem Ei, das konnte ich jetzt nicht mitbringen, aber noch einen halben Teelöffel Butter dazu und dann 1 bis 2 Scheiben American Cheese, also diese Käsescheiben, die gerne einzeln in Plastik eingepackt
diese
sind.
Diese Schablettenkäsescheiben.
Genau, und auf einem Burger landen, die aus meiner Sicht wenig mit Käse ansonsten zu tun haben, außer der Farbe vielleicht. Und wenn du Lust hast, ihr habt genau 2 davon mitgebracht, die könntest du natürlich gerne mal probieren.
Ich sag jetzt mal, du hast zwei Suppen mitgebracht. Zwei genau. Instant-Rahmensuppen. Die eine mit Schablettenkäse und Butter.
Richtig.
Und die andere einfach nur mit dem Instant-Gewürz.
So wie sie sonst standardmäßig ist.
Und
also
Wasser.
Das Basisprodukt für die mit Butter und Käse drin. Und ich find's schon krass. Also optisch ist es total anders.
Es ist ein Riesenunterschied.
Die mit dem Käse sieht total cremig aus.
Und viel heller. Mhm. Also cremig, hell, andere Konsistenz, viel dickflüssiger.
Absolut. Und wenn man mal dran riecht, also die klassische riecht halt ganz normal. Ne?
Sie riecht ein bisschen nach Butter und Käse.
Ja,
also zwei Dinge, die, wenn man Milchprodukte mag, sehr lecker sind.
Ja, optisch und vom Geruch hätte ich sie eher auf eine Almhütte gesteckt, als dass ich sagen würde, das ist eine Instant-Rahmensuppe. So, dein Gesicht verzieht sich bisher noch nicht.
Ich muss sagen,
noch
ich fand die Idee unfassbar ekelhaft.
Ja, aber es ist Käse drin und allein das muss doch schon...
Aber ich muss sagen, es schmeckt nicht schlecht.
Ja, ne? Ich habe es auch probiert und ich fand es gar nicht so scheiße.
Es schmeckt schon auch nach diesem Schablettenkäse, das kann man jetzt nicht sagen, und auch ein bisschen nach Butter, wenn man das mag. Finde ich es lecker. Die andere probiere ich jetzt auch noch kurz. Die sieht eher aus wie so eine normale Gemüsesuppe.
Standard, genau. Riecht auch sehr asiatisch. Ist so ein bisschen das Sesamöl, was man da so minimal noch reinkippen kann. Finde ich, kommt relativ stark nochmal im Geruch
durch. Sehr stark.
Durch.
Ist auch nicht so schön cremig, sondern eher wie so eine Gemüsesuppe mit ein bisschen Rahm drin.
Aber das andere finde ich mit Butter und Käse, wenn man zu Hause mal schnell eine schlotzige Suppe haben will, muss man sich vielleicht nicht diesen Schablettenkäse kaufen. Kann man ja auch einen anderen nehmen und das mal ausprobieren. Aber im Grundsatz finde ich das ziemlich cool.
Ich sage jetzt mal, ich hatte große Vorurteile, fand es auch wirklich keine gute Idee, aber ich bin positiv überrascht von der Variante mit zwei Scheiben. Einer Scheibe Schablettenkäse?
Eine habe ich diesmal.
Eine.
Möchtest du noch eine mit zwei Scheiben oder
ich
drei?
Ich würde noch eine so snacken.
Ja, eine Scheibe.
Pimp Our Ramen, Instant Ramen mit einzelnen Käse und Butter, so wie die New York Times das vorgeschlagen hat. Wir haben es getestet und für, ich würde jetzt mal sagen, was würden wir sagen?
Mehr als solide.
Befunden. Martin Schütz, ich danke dir. Guten Appetit.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Dienstagabend, Fußball-Länderspiel der Männer, Österreich gegen Deutschland, vielleicht habt ihr es gesehen, war kein gutes Spiel für die deutsche Mannschaft. Zur Halbzeit steht es 1:0 für Österreich und dann kommt die 49. Minute, Leroy Sané fault seinen Gegenspieler Mwene, der flaumt ihn daraufhin an und Sané schlägt ihm dann gegen Hals und Gesicht.
Sané, nächstes Foul, Leroy Sané muss aufpassen. Ui, und das ist... Da wird der Karton, glaube ich, gleich rot anlaufen. Das ist der Frust, den wir auch schon in der ersten Hälfte gesehen haben. Und da ist die rote Karte. Natürlich auch provoziert von Mwene, aber das darf Leroy Sané einfach nicht passieren.
Für Sané war es die allererste rote Karte überhaupt in seinem 402. Spiel als Profi. Heißt, er ist eigentlich ein fairer, eher ruhiger Spieler. Und wir haben uns gefragt, was muss passieren, dass bei uns so die Sicherung durchknallen? Unser Deutschlandfunk-Nova-Reporter Matthias von Lieben war unterwegs heute und hat sich auch angeschaut, was da eigentlich bei uns im Körper passiert.
Eigentlich würde ich von mir selbst sagen, dass ich ein recht ruhiger, liebenswürdiger und ausgeglichener Zeitgenosse bin. Mich bringt auch nicht so schnell auf die Palme. Alles meistens ziemlich entspannt bei mir. Aber klar, auch ich bin schon mal ausgeflippt. Keine Ahnung, wenn ich mich unfair behandelt fühle oder so. Oder mich über einen dummen eigenen Fehler aufrege, da kann ich schon auch mal richtig wütend werden. Und ich spüre dann auch, wie mein Körper anfängt zu beben.
Natürlich geht das Adrenalin hoch, also da werden bestimmte Hormone ausgeschüttet. Da geht der Herzschlag hoch, also der Puls geht hoch, der Blutdruck sicherlich auch. Also alles, was quasi den Körper aktiviert, wird da hochgefahren.
Das ist Claudia Sassenrath. Sie ist Sozialpsychologin an der Uni Ulm und forscht unter anderem zu selbstregulierenden Prozessen.
Das ist ja letztlich wie eine Art Angriffsverhalten. Und alles, was für diesen Fight, diesen Angriffsreflex sozusagen hilfreich ist, wird dann körperlich hochgefahren.
Wann dieser Prozess in Gang gesetzt wird, ist individuell und sowohl von der Persönlichkeit als auch von der Situation abhängig. Flippen die einen schon bei vorsichtiger Kritik aus oder dann, wenn die Deadline für ein Projekt im Büro naht, alles ein bisschen stressiger wird, sie sich überfordert fühlen oder sogar Angst haben, dauert es bei den anderen viel länger, bis sie ihrem Ärger Luft machen müssen. Wie schnell wir ausrasten und wie stark, hängt von unserer individuellen Impulskontrolle ab. Also davon, wie viele Stoppschilder in unserem Gehirn dafür sorgen, dass wir unseren Impulsen nicht nachgeben.
Wir wissen, in diesem vorderen Hirnareal, direkt hinter der Stirn, die nennt man auch Kontrollnetzwerk, da versammeln sich jetzt einige Bereiche, die immer dann ja wichtig zu sein scheinen, wenn man jetzt eben so kognitiv sich auf etwas konzentriert und solchen Impulsen nicht nachgibt, die einen ablenken sollen.
Sagt der Neurowissenschaftler Henning Beck. Da geht es also darum, dass wir uns, wenn wir zum Beispiel gerade für eine Klausur lernen, uns nicht gleich von einem Handy blinken oder einem Ton ablenken lassen.
Und es gibt noch in anderen Hirnbereichen, Regionen, so etwas weiter hinten liegend, die offenbar dafür zuständig sind, solche emotionalen Impulse besser zu kontrollieren.
Ja, und dieser hintere, fürs Emotionale zuständige Bereich, der ist jetzt für uns heute relevant, die Amygdala, ein Bestandteil des sogenannten limbischen Systems. Schauen wir mal genauer drauf. Die Amygdala ist vernetzt mit dem Thalamus, unser Tor zum Bewusstsein. Er leitet Informationen weiter in andere Hirnbereiche. Zum einen an die Großhirnrinde, wo alle Sinneseindrücke gesammelt werden, und an den Hypothalamus, der Atmung, Kreislauf und Temperatur steuert. Wenn uns jetzt jemand ziemlich heftig beleidigt, angreift oder unter Druck setzt und die Amygdala, die ja für die emotionale Bewertung zuständig ist, entscheidet, dass das ein bisschen too much ist, vielleicht zu viel Stress, wird der Hypothalamus aktiviert, der den Körper in Alarmbereitschaft versetzt. Und peng, wir fahren aus der Haut.
Sané, nächstes Foul. Leroy Sané muss aufpassen.
So wie der junge deutsche Fußballnationalspieler Leroy Sané bei seinem Ausraster gegen Österreich beim Spielstand von 0:1.
Bei so einem Spiel, so einem Deutschlandspiel, wo alle Spieler sich bewusst sind, hier wird auf uns geguckt, wie spielen wir. Wir haben jetzt keine besonders gute Zeit die letzten Monate, Jahre hinter uns. Da lastet ein Druck auf uns. Da kann es sicherlich dazu führen, dass bei manchen Personen das zu einem Stress führt, der dann gegebenenfalls in einer solchen Reaktion eben mündet.
Bei anderen, sagt Sassenrath, muss dieser Druck und Stress allerdings nicht gleich zu diesem explodierenden Ausraster führen, sondern vielleicht eher zu einem implodierenden, kann dann auch zu was Passiv-Aggressivem führen, was sich dann erstmal nicht zeigt und über längere Zeit angestaut werden kann. Aber sind wir all diesen Prozessen hilflos ausgesetzt? Noch einmal Neurowissenschaftler Henning Beck.
Impulse übernehmen immer dann die Herrschaft über unser Denken, wenn wir zu schnell dem Impuls nachgeben. Häufig reicht es schon, wenn man so eine Verzögerung einbaut. Kurz die Augen schließen, kurz durchatmen, um diese Übersprungshandlung einfach nicht ins Gehirn kommen zu lassen. Und da ist es vielleicht so ein zeitlicher Lag, so eine kleine Verzögerung, so ein erster Schritt, ja, um die Kontrolle wieder zu gewinnen.
Wir können das also trainieren, dieses kurze Innehalten, wenn wir einen Ausrastimpuls verspüren. Zum Beispiel, indem wir uns stressigen Situationen bewusst aussetzen. Unser Gehirn kann dann lernen zu widerstehen, wenn wir den sich allmählich aufstauenden Ärger im Vorfeld erkennen. Sieht man ja auch bei Kindern, meint Beck. Irgendwann sind die Hirnareale so weit gereift, dass 6- oder 7-Jährige die Mensch-ärgere-dich-nicht-Spielfiguren nicht mehr umschubsen beim Verlieren. Aber wer? Ich bin der Verlierer.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Wenn ihr euch auch schon immer gefragt habt, wie Breitflügelfledermäuse Sex haben, dann solltet ihr jetzt eure Öhrchen spitzen, weil bei denen läuft das alles ein bisschen anders ab. Wie genau? Das hat sich eine neue Studie angeschaut. Susanne Holze hat an der Studie mitgearbeitet. Sie ist Biologin, wissenschaftliche Mitarbeiterin beim Leibniz-Institut für Zoo- und Wildtierforschung. Mit ihr habe ich drüber gesprochen.
Hallo.
Wie erklären Sie das Leuten, die Sie neu kennenlernen, dass Sie gerade zum Sex bei Breitflügelfledermäusen forschen? Das stelle ich mir interessant vor.
Ja, ich glaube, ich habe da inzwischen so ein bisschen das Gefühl dafür verloren, was man da erzählen kann und was nicht. Also ich glaube, ich würde es einfach ganz direkt erklären.
Und die Reaktion stelle ich mir dann aber auch manchmal ganz lustig vor, oder?
Das ist sehr unterschiedlich, was die Leute für eine Toleranz haben.
Um auf das eigentliche Thema zurückzukommen. Also Sie haben sich in der Studie angesehen, wie Breitflügelfledermäuse Sex haben. Und das läuft ziemlich anders ab als bei den meisten anderen Säugetieren. Was machen die anders?
Der Penis bei der Breitflügelfledermaus ist relativ groß. Also der ist ein Fünftel der Körperlänge etwa lang, wenn er erigiert ist. Und der passt überhaupt nicht in das weibliche Genitalorgan. Das heißt, der wird eigentlich nur als eine Verlängerung genommen, um das weibliche Genital zu erreichen, aber er wird dort nicht eingeführt.
Okay, also wir haben jetzt dann aber im Biologieunterricht damals, glaube ich, alle aufgepasst. Das kann ja dann so irgendwie nicht ganz funktionieren. Also wie läuft dann der Fortpflanzungsakt ab?
Also wir gehen davon aus, dass diese Andockung des Penis an das weibliche Genitale und dazu führt, dass irgendwie diese Spermien übertragen werden. Wie genau das innerlich vorgeht, haben wir jetzt in dieser Studie noch nicht aufklären können. Es könnte zum Beispiel sein, dass der weibliche Genitaltrakt einen Unterdruck aufbaut und diese Spermien einfach einsaugt.
Okay, aber das haben Sie noch nicht, hundertprozentig konnten Sie das jetzt noch nicht beweisen, dass das genauso funktioniert. Sie wissen nur, okay, der Penis ist nicht in der Vulva drin von der Fledermaus, aber irgendwie müssen die Spermien trotzdem das Weibchen erreichen.
Korrekt, genau.
Und ist das einzigartig für die Säugetierwelt?
Bisher würde ich sagen, ja. Es gibt so eine Art Kloakenkuss bei den Vögeln, aber bei den Säugetieren war bisher jetzt eigentlich bei allen bekannten Arten eine ganz normale Paarung mit einem Einführen des Penis in das weibliche Genital bekannt. Mhm.
Wie haben Sie das rausgefunden? Also weil Fledermäuse sind ja wahrscheinlich ziemlich scheu. Das ist ja wahrscheinlich nicht einfach, das zu beobachten, oder?
Ja, in der Tat. Das ist sehr schwierig zu beobachten. Aber uns hat ein Naturbeobachter aus den Niederlanden kontaktiert, der in einer Kirche in Holland Kameras in einer Fledermauskolonie angebracht hat und sehr nah beobachten konnte, was dort vor sich geht, und hat uns seine besten Videos zur Verfügung gestellt. Und daraus ist dann diese Publikation bei einer anderen Art eigentlich geworden als der, wo wir das ursprünglich entdeckt haben.
Verstehe.
Das scheint bei mehreren Arten der Fall zu sein.
Und wie wichtig ist jetzt diese Erkenntnis über den Sex bei Breitflügelfledermäusen insgesamt für die Menschheit, die Biologie, die Säugetiere? Was können wir daraus mitnehmen? Außer, dass es ein spannendes Thema ist, wo man sich auch ein bisschen zusammenreißen muss, nicht zu lachen.
Also zum einen kann man darüber etwas über die Biologie der Fledermäuse erfahren und über die sexuelle Selektion und auch darüber, wie man wirklich eine künstliche Besamung für diese Tiere entwickeln kann, um für den Artenschutz zum Beispiel. Und zum anderen, ja, es ist einfach, zeigt uns das das Spektrum der Biologie und der Möglichkeiten, die dort umgesetzt wurden. Dass man jetzt daraus irgendwie das Heilmittel für die Menschheit ableiten kann, das wage ich zu bezweifeln.
Aber spannend ist es trotzdem. Also Forscherinnen und Forscher sind der Frage näher gekommen, wie Breitflügelfledermäuse eigentlich Sex haben. Danke an Susanne Holze vom Leibniz-Institut für Zoo- und Wildtierforschung. Sie hat an der Studie mitgearbeitet und sie hat uns das Ganze erklärt. Herzlichen Dank, Frau Holze.
Vielen Dank.
Deutschlandfunk Nova. Update. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk Nova.